Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext steht im Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 2, im 14. Vers. Denn er ist unser Friede. Zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns mit einem Wort aus dem Propheten Micha befasst, in dem Micha den Frieden für Israel mit dem Kommen des Messias angekündigt hat. Da lesen wir in Kapitel 5, Vers 4, er ist der Friede. Als unser Herr Jesus Christus circa 700 Jahre später in Bethlehem geboren wurde, da brachte er allerdings keinen äußeren Frieden in diese Welt, wonach Israel und die gesamte Völkerwelt der damaligen Zeit sich so sehr sehnte, und das ist ja auch heute so der Fall. Man sehnt sich nach Frieden innerhalb der Völkerwelt. Er brachte nicht diesen Frieden in diese Welt hinein, unser Herr Jesus, der Messias, sondern den Frieden mit Gott. Wir leben in dem Zeitalter, von dem es heißt, dass der Friede von dieser Erde genommen ist. Seit dem Sündenfall gibt es keinen beständigen Frieden mehr auf dieser Erde unter den Völkern. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel wird uns berichtet, dass Kain seinen Bruder Abel erschlug. Und seit dieser Zeit sind Ströme von Blut in dieser Welt geflossen. Nur dass Paulus in Römer Kapitel 3 in den Versen 15 bis 17 schreibt, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Er bezieht sich dabei auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 59. Der äußere Friede ist uns für dieses Zeitalter nicht verheißen, sondern erst für die Wiederkunft Jesu und die damit verbundene Vollendung einer neuen Welt, in der für immer Gerechtigkeit wohnen wird, wie Petrus schreibt. Als unser Herr Jesus Christus in diese Welt kam, da brachte er den Frieden mit Gott zu uns. Die Friedelosigkeit in dieser Welt, auch alle anderen Probleme politischer Art, wirtschaftlicher Art und sonstiger Art haben ihre Wurzel in der Trennung von Gott aufgrund der Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens. Seit dem Sündenfall ist der Mensch nicht mehr in der Lage, Frieden zu halten. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Warum nicht? Sie haben keinen Frieden mit Gott, haben ihm den Fehdehandschuh hingeworfen und ihm den Krieg erklärt. Wo aber kein Friede mit Gott ist, da ist auch kein Friede, kein dauerhafter Friede untereinander, weder unter den einzelnen Menschen noch innerhalb der Völkerwelt. Der Name Daniel Barenboim ist uns vielleicht ein Begriff. Er ist ein hochbegnadeter, ein großartiger Musiker. Und als engagierter Humanist hat er ein Orchester aus Juden, Palästinensern, Ägyptern, Libanesen, Syrern, Jordaniern und Spaniern zusammengestellt. Es ist ein Beitrag zur Verständigung der Völker durch das Band der Musik. Auch der Sport, besonders der Fußball, wirbt um Einigkeit in der Vielfalt der Kulturen. Und alle diese Projekte und gut gemeinten Bemühungen um ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen, der verschiedenen Kulturen, der verschiedenen Volksgruppen sind doch letztlich, und das muss man ganz nüchtern sagen, von der Bibel her zum Scheitern verurteilt. Sie scheitern an der tief sitzenden Rebellion, der Eigengerechtigkeit, des Stolzes und der Selbstbehauptung des menschlichen Herzens. Und das lehrt uns nicht ein angeborener Pessimismus, sondern das lehrt uns das Wort Gottes, das uns in seiner Nüchternheit ein dauerhaftes, friedliches und harmonisches Miteinander der Menschen für dieses Zeitalter nicht in Aussicht stellt. Der Prophet Habakuk fällt ein vernichtendes Urteil über alle Anstrengungen der Völker, woran die Völker sich abgearbeitet haben, so heißt es, Habakuk Kapitel 2, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Sehr ernstes Wort, ein niederschmetterndes Wort, ein Gerichtswort über alle Bemühungen um Frieden und sonstiges Wohlergehen der Menschen, ohne dass man Frieden hat mit Gott. Durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz und seine leibliche Auferstehung von den Toten hat unser Herr Jesus Christus dieses entscheidende, grundlegende Problem der menschlichen Sündhaftigkeit gelöst. Er hat uns durch sein Blut mit Gott versöhnt. Wir haben Anteil an seiner vollkommenen Gerechtigkeit, die er uns in Christus geschenkt hat. Durch den Glauben an Christus, den Gottes Wort in uns wirkt, dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine Wirkung des Wortes Gottes in uns, sind wir nun Kinder des Friedens, Menschen, die das Wohlgefallen Gottes haben, wie es in der Weihnachtsbotschaft heißt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Doch nicht nur Frieden mit Gott, sondern auch Frieden miteinander, wie es hier heißt im Epheserbrief, in diesem wunderbaren Abschnitt, Kapitel 2. Er, nämlich Christus selbst, ist unser Friede. Darum geht es also hier um den Frieden miteinander, der in dieser Welt ausschließlich in der Gemeinde Jesu zu finden ist. Es gibt es also nur in der Gemeinde Jesu, wovon der Apostel Paulus hier spricht. Frieden mit Gott und auch echten, wahren Frieden untereinander oder im Miteinander. Christus ist dieser von Gott geschenkte Friede. Darum geht es also hier. Es ist mir außerordentlich wichtig zu betonen, dass dieser Friede keine Frucht menschlicher Bemühungen und Anstrengungen ist, sondern das großartige und überwältigende Geschenk Gottes an uns in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Es ist also nicht etwas, was wir auf unser Konto schreiben könnten, sondern ist zurückzuführen auf Gottes große Barmherzigkeit und große Gnade und Liebe zu uns sündigen Menschen, die wir von uns aus nicht in der Lage sind, Frieden zu halten, wegen der Sündhaftigkeit unseres Herzens. Es ist ein Geschenk Gottes in seinem lieben Sohn. Es gibt sicherlich auch manche Aufforderungen, manche Ermahnungen in der Heiligen Schrift, ausdrücklich so formuliert oder aber abzuleiten, die uns dazu bewegen sollten, mit unserem Nächsten Frieden zu halten und mit ihm in Frieden umzugehen. Wir denken beispielsweise an dieses bekannte Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann, also eine sehr starke Aufforderung an uns, doch mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und das beziehen wir zunächst einmal ganz konkret auch auf die Gemeinde Jesu. Aber dieses Wort geht sicherlich noch darüber hinaus. Und wir denken an dieses Wort, das wahrscheinlich nur wenigen unter uns so bekannt ist, aus dem ersten Buch Mose, an das Wort, das Josef seinen Brüdern mit auf den Weg gab, nämlich: Zanket nicht auf dem Weg. Wollen wir uns mal einprägen. Zanket nicht auf dem Wege. All diese Ermahnungen der Heiligen Schrift zu einem friedvollen Umgang miteinander sind allerdings nicht die Grundlage, sind nicht die Basis unseres Friedens im Miteinander, sondern, wie Luther sagt, lediglich ein Anhängsel des Evangeliums. Er hat das wunderbar ausgedrückt. Ja. Bezog es hier nicht nur auf das friedliche Miteinander, sondern überhaupt auf alle Ermahnungen, auf alle sogenannten Imperative in der Bibel, auf all das, was wir nun zu tun haben in unserer Verantwortung vor Gott und dem Nächsten. Es ist alles ein Anhängsel des Evangeliums. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wohl sehr ernst zu nehmen, aber nicht die Basis. Darauf darf niemals die Hauptbetonung liegen. Die Hauptbetonung muss auch hier in diesem Zusammenhang, der uns jetzt bewegt, darauf liegen, dass Christus unser Friede ist. Dass Gott uns in Christus Jesus bereits diesen Frieden auch im Miteinander geschenkt hat. Er ist unser Friede. Und diesen kostbaren Frieden gibt es nur, wir sagen es noch einmal, unterstreichen das dick, nur unter den an Christus Gläubigen, also in der Gemeinde Jesu. Außerhalb der Gemeinde Jesu gibt es diesen Frieden, von dem Paulus hier spricht, nicht. In unserem Text geht es also um unser Friedensverhältnis zueinander, und zwar innerhalb der Gemeinde Jesu. Und darüber wollen wir jetzt noch ein wenig nachdenken. Paulus erinnert die Gläubigen aus den Heiden, also aus den nicht-jüdischen Völkern. In der Vergangenheit hat man unter den Heiden immer solche verstanden, die da irgendwo im fernen Afrika leben. Aber wenn wir in der Bibel das Wort Heiden lesen, dann müssen wir an die Nationen denken, außerhalb des Volkes Israel. Also da haben wir das Volk Israel und da haben wir die sogenannten Nationen, oder man bezeichnet sie auch immer wieder traditionsgemäß als Heiden. Dazu gehören wir auch hier. Wir Deutschen sind Heiden in diesem Sinne. Ja? Und Paulus erinnert die Gläubigen aus den Heiden, also auch uns hier, die wir hier zusammen sind heute Morgen, an frühere Zeiten. Es waren Zeiten, in denen sie an den Vorzügen, die Israel durch Gottes Gnade erhalten hatte, nicht teilhaben konnten. Sie waren, so schreibt Paulus hier in Vers 12, ohne Christus. Sie waren getrennt vom Bürgerrecht Israels, gehörten also nicht zum auserwählten Volk Gottes. Sie waren Fremdlinge hinsichtlich der Zusicherungen der Verheißung. Sie hatten keine Hoffnung im Blick auf die Zukunft. Das, was auf sie wartete, war das Gericht Gottes. Sie hatten keine lebendige Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit. Und sie waren ohne Gott in der Welt. Ein schrecklicher Zustand, von dem Paulus hier spricht, im Gegensatz zu all den Segnungen, die Gott dem Volk Israel hatte zuteilwerden lassen. Ich lese diesen Vers noch einmal. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wenn wir darüber nachdenken, dass uns das auch persönlich betroffen hat, ja, dass wir solche gewesen sind, bevor wir zum Glauben an Christus kamen, ist erschütternd. Tod in Sünden und Übertretungen, keine lebendige Hoffnung im Blick auf das ewige Leben, keine Gemeinschaft mit Gott, ohne Gott in dieser Welt, vielleicht religiös hier und da, aber letztlich doch ohne eine lebendige, biblisch orientierte, Verbindung zu Gott und Gemeinschaft mit ihm. Wir kannten ihn nicht als unseren himmlischen Vater in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Ein schrecklicher Zustand also. Und dagegen waren sie jetzt in Christus Jesus nahe geworden durch das Blut Christi, so heißt es hier in Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Sie hatten Frieden mit Gott empfangen durch den Glauben an Christus. Und auch die Feindschaft zu den Juden war überwunden. Paulus spricht in Vers 14 von dieser Feindschaft. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Die Feindschaft. Zwischen Juden und Heiden bestand eine tiefe Abneigung. Ein tief sitzender Hass. Es gab wohl keine größere Antipathie als die zwischen Juden und Heiden. Benedikt Peters, den manche unter uns von seinen Büchern her kennen und kennengelernt haben und auch schätzen, Benedikt Peters hat ja eine Zeit lang, nachdem er zum Glauben an Christus gekommen war, in Indien gelebt, und er erzählt Folgendes. Kaum irgendwo sind religiöse und soziale Schranken so schroff und so unüberwindlich wie in Indien. Ein Brahmane, das ist der Angehörige der höchsten Kaste, ein Brahmane wird aus Angst vor Befleckung nie aus anderem Geschirr essen und trinken als aus seinem eigenen. Ein Moslem will mit einem Hindu nichts zu schaffen haben. Die Nordinder verachten die Südinder, diese dunkelhäutigen Reisesser. Die Südinder hassen die Nordinder, diese hellhäutigen Weizenesser. Die Abneigung gegen alles Nordindische ist so groß, dass es Südinder nicht einfiele, Hindi, die indische Landessprache, zu lernen und zu sprechen, weil es eben eine nordindische Sprache ist. Und so spricht ein Madrasi mit einem Bengali lieber Englisch, eine für beide vollständig fremde Sprache, als das verhasste Hindi. So sieht es also aus. Das ist die Situation, aber nicht in der Gemeinde Jesu. In den christlichen Gemeinden aber sitzen Nord- und Südinder, ehemalige Moslems und Hindus, Brahmanen und Straßenkehrer nebeneinander. Und sonntags bleiben sie nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen Essen zusammen, denen es vorher verboten gewesen wäre, am gleichen Tisch zu sitzen. Ja. Was also in der Welt unmöglich, unvorstellbar ist, in Indien, das ist möglich innerhalb der Gemeinde Jesu. Ja. Da gibt es also keinen Unterschied zwischen Mitgliedern einer bestimmten Kaste, einer hohen Kaste, und solchen, die zu einer niedrigen Kaste gehören. Da ist man eins in Christus, da ist er ihr Friede, da haben sie in ihm diese wunderbare harmonische Gemeinschaft. Ich finde das großartig, ja. Können wir uns vielleicht ein wenig vorstellen, ein wenig, was das nun damals, zur Zeit des Apostels Paulus, für eine Revolution im Denken und im Verhalten gewesen ist, das zwischen diesen beiden Volksgruppen, den Juden und den Heiden, nun Friede und Liebe herrschten. Dass sie eine ganz wunderbare, organische Einheit bildeten. Nicht organisiert, sondern eine organische Einheit bildeten. Paulus stellt das hier dar im Bilde von dem einen Leib. Er spricht von dem einen Leib in diesem Abschnitt. Ein Wunder menschlicher Friedensbemühungen, Fragezeichen, Juden und Heiden, jetzt Christen geworden, zum Glauben an Christus gekommen, bilden einen Leib, eine organische Einheit. Ist das ein Wunder menschlicher Bemühungen, Friedensbemühungen, oder aber vielmehr ein Wunder der Gnade Gottes, bei dem Gott allein die Ehre gebührt? Ich denke, die Antwort ist klar. Zwischen Juden und Heiden, im Römerbrief und im 1. Korintherbrief nennt Paulus die Griechen als Vertreter der heidnischen, also der nicht-jüdischen Welt. Zwischen Juden und Heiden, diesen beiden Gruppen, bestand also eine tief sitzende Feindschaft. Und ein sichtbares Zeichen dafür war die Mauer, die im Tempel den Vorhof der Heiden vom eigentlichen Tempelheiligtum trennte. Davon spricht Paulus hier. Er bezeichnet diese Mauer als Zaun. Oder so wird zumindest hier auch in der Lutherbibel übersetzt. Und diese Grenze durfte bei Androhung der Todesstrafe nicht übertreten werden. Wer die Apostelgeschichte gelesen hat, der weiß, dass die Juden damals dem Apostel Paulus den Vorwurf machten, er habe einen Griechen namens Trophimus in den Tempel geführt. Das entsprach allerdings nicht den Tatsachen. Und darum wollten sie ihn töten. Ein gesetzloser, unreiner Heide durfte nicht in die Nähe Gottes kommen. Das machte diese Mauer deutlich. Er hatte keinen Zugang zu Gott. Diese Mauer war ein Symbol für das mosaische Gesetz mit all seinen Geboten, Satzungen und kultischen Vorschriften. Und dazu gehörte eben ganz besonders auch die Beschneidung. Sie war geradezu das Merkmal eines gesetzestreuen Juden und unterschied ihn von den sogenannten unbeschnittenen Heiden. Und darum wurden die Heiden von den Juden verächtlich als Unbeschnittene bezeichnet. So heißt es in Vers 11, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind. Offensichtlich hatte diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden zu tun mit dem Gesetz, das dem Volk Israel von Gott gegeben worden war. Das Gesetz gehörte mit zu den Vorzügen, die Israel der Heidenwelt gegenüber hatte. Es gehörte zu den guten Gaben, die dem auserwählten Gottesvolk gegeben worden waren. Paulus schreibt im Römerbrief von bestimmten Vorzügen, die das Volk Israel hatte, vor den heidnischen Völkern. Kapitel 3, Vers 1 und 2, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise, zum Ersten ist ihnen anvertraut, was Gott geredet hat. Also Paulus beurteilt es sehr, sehr positiv, dass den Israeliten das Gesetz der Beschneidung gegeben worden war. Das war ein Vorzug, den sie hatten, als Zeichen ihres Bundes, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Oder hier Kapitel 9 im Römerbrief. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Und jetzt kommt es, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Es waren also die Vorzüge, die das Volk Israel hatte. Und die Frage lautet doch, wie konnte es sein, dass diese Vorzüge zu einer solchen Feindschaft führten? Mit dem Gesetz an sich konnte das ja nicht zu tun haben, ja? Mit dem Gesetz selbst. Denn das Gesetz, so schreibt Paulus Römer Kapitel 7, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Vielmehr lag der Grund für diese Feindschaft in ihrer Meinung, in der Meinung der Juden, sie seien in der Lage, das zu tun, was das Gesetz von ihnen erwartete. Sie hielten sich selbst für gerecht und verachteten darum auch die Nichtjuden, weil sie sich eben für besser hielten als die Heidenvölker. Sie dachten, warum hat Gott uns diese Vorzüge geschenkt? Und sie waren davon überzeugt, dass sie qualitativ besser dastünden als die Heiden. Sonst hätte Gott ihnen ja diese Vorzüge nicht geschenkt. Wir merken also, was dahinter steckt, diese selbstgerechte Art, die sie sich besser dünken, womit dann eben auch die Verachtung der anderen verbunden war. Gott musste das mit starken Worten korrigieren, dieses Denken der Israeliten, das finden wir in 5. Mose Kapitel 9, da geht es um den Einzug der Israeliten in das gelobte Land. Und da lässt Gott dem Volk durch Mose sagen, denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Also nicht um eure Quelle, sondern um seines Versprechens willen, Abraham gegenüber, Isaak, Jakob. So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deine Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Und trotz deiner Halsstarrigkeit, trotz deiner Sündhaftigkeit, bin ich bereit, dich in dieses Land hineinzuführen. Ja? Also nicht, weil du so gut bist, weil du so gehorsam bist, weil du so willig bist und dergleichen, sondern weil das Gegenteil, trotz des Gegenteils, führe ich dich in dieses Land, aus Gnade, aus Barmherzigkeit, um meiner Verheißung willen. So sagt Paulus ja dann auch später im Römerbrief, dass Israel zwar in Feindschaft lebt, um des Evangeliums willen, aber dass die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, durch Abraham, Isaak und Jakob, dass sie immer noch ihre Gültigkeit haben. Ja? Dass Gott dieses Volk immer noch segnen wollte. Um seiner Berufung willen, die ihn nicht gereuen konnten. Offensichtlich hatten die Juden ein falsches Verständnis vom Gesetz. Wie Paulus im Galaterbrief schreibt, war das Gesetz ihnen gegeben worden, um der Sünde willen, das heißt, um anzuzeigen, dass sie Sünder waren vor Gott, um ihr halsstarriges, gottloses Wesen zu offenbaren. Sie aber meinten, sie hätten das Gesetz auf ihrer Seite. Sie hätten das Gesetz nicht gegen sich. Es würde nicht gegen sie reden, sondern sie hätten es auf ihrer Seite. Sie stünden in Einklang, in Harmonie mit diesem Gesetz, weil sie sich daran mühten, dieses Gesetz zu halten und die entsprechenden Werke zu tun. Sie verstanden also die Forderungen und das Einhalten des Gesetzes rein äußerlich. Und da hatten sie manche Erfolge vorzuweisen. Wir denken auch an den Apostel Paulus. Bevor er zum Glauben an Christus kam, war er sehr stolz auf all das, was er leistete in der Befolgung, hinsichtlich der Befolgung gesetzlicher Vorschriften. Man verstand das Gesetz rein äußerlich. Und da konnte man von sich selbst sagen, ja, untadellos im Gesetz. So dachte Paulus von sich selbst, vor seiner Bekehrung, bevor er zum Sünder wurde vor Gott. Und darum bezeichneten die Juden die Heiden verächtlich als Unbeschnittene, während sie beschnitten waren, doch nur, wie Paulus sagt, äußerlich, mit den Händen. Wenn ihr hier schreibt, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind. Die Juden waren äußerlich beschnitten, wörtlich mit den Händen beschnitten. Und so verstanden sie das ganze Gesetz auch, rein äußerlich. Hätten sie das Gesetz recht verstanden, wie Jesus es in der Bergpredigt erklärt, und das Gesetz zielt ab auf die tiefsten Beweggründe unseres Herzens, auf das, was wir tun, ausschließlich geschieht zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl des anderen, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten. Hätten sie das begriffen, dass das der Anspruch des Gesetzes war an sie, dann wären sie unter dem Gesetz zu Schanden geworden und zu Sündern geworden. Aber so hatten sie eine rein äußerliche Vorstellung von der Befolgung des Gesetzes, wurden nicht zu Sündern unter dem Gesetz, sondern zu solchen, die meinten, die könnten das Gesetz einhalten. Paulus spricht von der inneren Beschneidung, von der Beschneidung im Geist, die einen echten Juden ausmachen würde, wenn er zum Glauben an Christus käme. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Darum geht es, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Er trachtet nicht nach Anerkennung von Seiten der Menschen, sondern hier hat er das Lob Gottes, weil er innerlich am Herzen beschnitten ist, das heißt also, dass er gläubig ist an Christus. Darum geht es. Aber weil sie das nicht verstanden, verharrten sie in ihrer Eigengerechtigkeit und waren dann auch schließlich nicht der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus untertan. Sie waren stolz auf ihre Vorzüge und verachteten die anderen, die nicht teilhaftig waren dieser Vorzüge. Einige aber unter ihnen hatten das rechte Verständnis des Gesetzes, haben sich durch den Anspruch des Gesetzes von der totalen Verderbnis ihrer gottlosen Natur überzeugen und überführen lassen. Und wie groß war ihre Freude, wir denken jetzt an die Juden, die zum Glauben an Christus gekommen waren, wie groß war ihre Freude daran, dass in Christus Jesus durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt worden war, in jeder Hinsicht, aktiv und auch passiv. Der Herr Jesus tat alles und hatte alles getan, um das Gesetz zu erfüllen. Und er hatte den Fluch des Gesetzes erduldet am Kreuz auf Golgatha. Er hat es aktiv und auch passiv erfüllt, das ganze Gesetz, vollkommen, in jeder Hinsicht. Das wurde ihnen nun zugerechnet, das durften sie im Glauben erfassen. Und das machte sie froh und glücklich. Los vom Gesetz. Und wie sehr freuten sie sich nun darüber, dass auch den Heiden das Heil ohne Gesetz, ohne irgendeine Vorleistung bringen zu müssen, aus der freien Gnade Gottes geschenkt worden war. In der ersten Zeit taten sie sich da so ein wenig schwer, das wissen wir, ne? Aus der Apostelgeschichte. Und das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, machte es sehr, sehr deutlich und sehr klar, dass die Heiden teilhaftig würden der ewigen Herrlichkeit, der Seligkeit, der Rettung, ohne Gesetz, ohne dass sie bestimmte Gesetze einhalten müssten, sondern aus der freien Gnade Gottes in Christus Jesus. Sie durften kommen, so wie sie waren. Und das schweißte nun die Juden, die zum Glauben gekommen waren und erkannt hatten, es geht nicht durch das Gesetz, sondern nur durch die Gnade Gottes in Christus. Und die Heiden, die so kommen durften, wie sie waren, das schweißte sie zusammen zu einer wunderbaren Einheit im Frieden mit Gott und untereinander. Und wie dankbar waren sie dafür, dass Jesus ihr stolzes, ihr überhebliches, ihr dünkelhaftes, ihr selbstgerechtes Wesen mit ans Kreuz genommen hatte. Und sie nun gemeinsam, Juden und Heiden, mit Gott versöhnt waren, in einem Leib, als ein neuer Mensch. So nennt Paulus das hier. Beide hatten Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Beide hatten nun in einem Geist Zugang zum Vater. Beide bildeten den neuen heiligen Tempel Gottes in dem Herrn, der Wohnung Gottes im Geist. Nun, auch die vom Griechentum geprägten Heiden waren dazu aufgerufen, ihren Stolz auf Weisheit und Bildung, und sie verachteten die Barbaren, ja, die Ungebildeten, am Kreuz abzuladen, um den Frieden mit Gott und den Juden durch das Blut Jesu zu empfangen und an allen Segensgaben Gottes teilzuhaben. Ja. Auch die Griechen, auch die nichtjüdischen Völker müssen sich beugen und demütigen vor Gott. Ja, es geht nicht anders. Wer anders zum Glauben gekommen ist, als durch Demütigung vor Gott, durch wirkliche Beugung und Demütigung vor Gott, der ist in Wahrheit nicht zum Glauben gekommen. Ja. Der darf das noch nachholen und darf erkennen, dass er unter dem Anspruch des Gesetzes Gottes auf ewig verloren wäre, weil er diesem Anspruch nicht genügen kann. Das ist fein zu unterscheiden von den neutestamentlichen sogenannten imperativen Ermahnungen. Das Gesetz, der Gesetzesbund und die neutestamentlichen Ermahnungen unter der Gnade, das muss man voneinander streng unterscheiden. Ja? Darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen bei Gelegenheit. Das ist also das Wunderwerk in der Gemeinde Jesu, das der Apostel Paulus hier in diesem Kapitel beschreibt. All unser Tun, auch hinsichtlich eines friedvollen Miteinanders in der Gemeinde, kann jetzt nur noch, um Luther noch einmal zu zitieren, ein Anhängsel des Evangeliums sein, hat nicht mehr die Hauptbetonung. Sollte auch in der Verkündigung, ob es nun um den Frieden geht, um das friedliche Miteinander oder ob es irgendetwas anderes betrifft, niemals die Hauptbetonung bekommen. Die Hauptbetonung liegt immer auf dem, was Gott in Christus Jesus bereits vollbracht hat. Und deshalb heißt es hier, er ist unser Friede. Das ist nicht etwas, was die Gläubigen machen konnten, sondern das ist etwas, was ihnen von Gott in Christus geschenkt worden war. Das ist alles andere ist ein Anhängsel des Evangeliums, niemals die Grundlage unseres Friedens auch miteinander. Das hat seine große Bedeutung, darauf werden wir noch zu sprechen kommen in einer anderen Predigt. Ne? Für das praktische Miteinander, immer wieder der Bezug zu dem, was bereits in Christus Jesus Wirklichkeit ist. Ja? Nicht unser Bemühen um Frieden untereinander, ich spreche jetzt von den Gläubigen, also von der Gemeinde Jesu, sondern Christus selbst ist unser Friede. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit und darum ist er auch unser Friede im Miteinander, nicht nur mit Gott, sondern auch im Miteinander. Und was dem Menschen unmöglich ist, nämlich den tief sitzenden Stolz auf fromme Leistungen vor Gott zu überwinden, das tat Gott in Christus Jesus. Hier am Kreuz, wo wir nichts Eigenes zu bringen haben, keine Vorzüge, welcher Art auch immer, geltend machen können, sondern bösartige Sünder sind. Nicht nur arme Sünder, ne? Das klingt so ein bisschen nach, naja, bemitleidenswerte Sünder. Nein, nein, wir sind bösartige Sünder, Feinde Gottes von Natur, ja. Hier am Kreuz Da sind wir durch Christi Blut mit Gott versöhnt und haben auch miteinander Frieden. Hier sind all unsere Vorzüge, welcher Art auch immer, außer Wirksamkeit gesetzt. Hier vereint uns nur das eine. Was vereint uns, ihr Lieben? Sympathie. Was vereint uns? Irgendwelche gemeinsamen Interessen, irgendwelche Aktivitäten, welche Art auch immer, gut gemeinte, christliche Aktivitäten. Was vereint uns? Nur das eine, unser Sündersein, das, was wir in uns selbst sind, was wir sind, auf uns selbst gestellt, und unser Gerechtsein vor Gott in Christus. Genau das ist es, was uns miteinander vereint und was uns den Frieden untereinander geschenkt hat und auch erhält. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Frieden geschenkt hast in deinem lieben Sohn, mit dir selbst. Wir sind versöhnt durch das Blut deines Sohnes mit dir selbst. Wir sind auch versöhnt untereinander. Wir haben jetzt auch Frieden untereinander. Du selbst, Herr Jesus, bist unser Friede. Welch ein kostbares Geschenk deiner Gnade. Nicht eigene Bemühungen, nicht unser Verhalten ist das Entscheidende, sondern was du, Vater im Himmel, in deinem lieben Sohn getan und geschenkt hast. Wir preisen dich dafür und loben dich und beten dich darüber an. Amen.